Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Ärztin schreibt auf ihrer Internetseite, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Dafür landet sie vor dem Amtsgericht und muss jetzt 6.000 Euro zahlen, wegen unerlaubter Werbung für Abtreibungen. Der Fall hatte schon im Vorfeld für Diskussionen gesorgt, denn es geht nicht nur um die Frage, wo Information aufhört und Werbung beginnt. Das umstrittene Urteil ist das erste Thema im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Es ist ein Fall, der polarisiert und für neuen Stoff in einem alten Streit sorgt zwischen Abtreibungsgegnern und den Kämpfern für die Selbstbestimmung. Es geht um den fast vergessenen Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches. Er verbietet das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen aus einem finanziellen Vorteil heraus. Die Gießener Ärztin Christina Hähnel hatte im April 2015 auf der Internetseite ihrer Praxis einen Link Schwangerschaftsabbruch veröffentlicht und eine Datei zum Download angeboten mit genauen Infos zum Thema. Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall damit klar.
Der Angeklagten wird zur Last gelegt, in ihrer Eigenschaft als Ärztin unerlaubt für den Schwangerschaftsabbruch geworben zu haben. Konkret wird ihr vorgeworfen, dass sie ein PDF auf ihre Website zur Verfügung gestellt hat. In diesem PDF sollen sich allgemeine Informationen zum Schwangerschaftsabbruch befunden haben, allerdings verknüpft mit dem Hinweis, dass diese Maßnahmen auch vorgenommen werden in der Praxis, und zwar gegen Entgelt. Das ist der konkrete Vorwurf.
Die Richterin folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft und sie machte deutlich, der Gesetzgeber wolle nun mal nicht, dass öffentlich über einen Schwangerschaftsabbruch diskutiert wird, als sei es eine normale Leistung von Ärzten. Die katholische Kirche und der Bundesverband Lebensrecht sind mit dem Urteil zufrieden. Die Anwältin der Medizinerin sieht in dem Paragraphen dagegen ein vergessenes Nazi-Gesetz, das die Rechte des Patienten völlig ignoriere. Die Ärztin werde das Urteil deswegen anfechten, so ihre Verteidigerin.
Weil sie der Überzeugung ist, dass es rechtmäßig ist, im Rahmen der Berufsausübungsfreiheit neutrale Informationen zu geben.
Aktiv geworden ist die Ärztin schon vor dem Richterspruch. Sie hat eine Online-Petition gestartet. Darin fordert sie ein Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch. Unterschrieben haben bis heute Nachmittag mehr als 117.000 Menschen. Das Thema hat längst auch die Politik erreicht. Der Deutsche Ärztinnenbund und der Deutsche Juristinnenbund fordern die Abschaffung des Paragraphen. Auch von SPD, FDP, Grünen und Linken kommen entsprechende Forderungen. Der Berliner Frauenärztin Gabriele Halder ist noch etwas anderes wichtig. Sie kritisierte heute Morgen bei Hilscher oder Hase, dass die Abtreibung in der Medizinerausbildung eine zu geringe Rolle spiele. Sie fordert, das Thema muss raus aus der Illegalität.
Wenn der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetz geregelt ist, dann kann es nur zu völligen Fehlentwicklungen kommen. Und das haben wir in der Zwischenzeit natürlich sichtbar, nämlich, dass einmal zum Beispiel die Universitäten sich nicht kümmern müssen um die Ausbildung, weil warum sollten die was Illegales beibringen, und auch nicht das, was also um einen Schwangerschaftsabbruch herum notwendig ist, nämlich mit der Frau zu sprechen und die Ambivalenzen mit ihr zu klären, das wird so universitär nicht beigebracht.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz sorgt das Urteil gegen die Ärztin vor allem für Empörung. Bibi Karlsner schreibt auf der Facebook-Seite von tagesschau.de, das glaube ich ja wohl nicht, was für ein beschämendes Urteil. Und Melissa Lies fragt, sollen Frauen lieber wieder in Hinterzimmern zu irgendwelchen Engelmachern gehen, anstatt eine gut informierte, medizinisch fundierte Entscheidung zu treffen? Leon Winrich ärgert sich über die Aussage der Richter, dass ein Schwangerschaftsabbruch keine normale Sache sei. Der Schwangerschaftsabbruch ist eine persönliche Entscheidung, zu der es ausschließlich Gutes beiträgt, genauestens und medizinisch korrekt informiert zu sein. Es ist eine normale Sache. Janine Berger-Pehr sieht das ähnlich. Niemand wünscht sich einen Schwangerschaftsabbruch, aber jede Frau muss das Recht dazu haben. Aber das Gleiche gilt ja für die Sterbehilfe. Die meisten Deutschen wollen sie, aber ein paar Politiker setzen sich durch. Diese Frau ist für mich eine Heldin. Einige haben auch Verständnis für das Urteil. Klaus Mengel schreibt auf der Facebook-Seite der FAZ, es gehört zum guten Ton, dass Ärzte keine Reklame machen sollen. Alexander Hummel meint bei tagesschau.de, nicht über die Richter schimpfen. Es ist zumindest eine gut begründbare, vielleicht sogar akkurate Argumentation, die hier entwickelt wurde. Die Gesetzesgrundlage, das Gesetz, das die Richter nur interpretiert haben, ist hier das Problem. Auch Michael Mayer sieht das Problem in dem Gesetz. Kein Wunder, dass Menschen wie vor 70 Jahren wählen, wenn nach Gesetzen aus dieser Zeit regiert wird. Und Frederik Wilhelmi hofft, dass höhere Gerichte anders urteilen werden. Na gut, wenn das bis zum Bundesverfassungsgericht geht und in dieser Frage endlich Rechtssicherheit geschaffen wird. Kann doch nicht sein, dass Abtreibungsgegner diesen Paragraphen endlos nutzen, um Ärzte und Ärztinnen vor Gericht zu zerren.
Was sonst noch wichtig war?
Gefeuert, geflohen und jetzt Präsident. Und das alles in nicht mal 4 Wochen. Der bisherige Vizepräsident von Simbabwe, Emmerson Mnangagwa, ist heute als Regierungschef vereidigt worden. Er soll das Land bis zu den Wahlen im nächsten Jahr führen. Der bisherige Vize war von Langzeitpräsident Robert Mugabe Anfang des Monats gefeuert worden. Danach wurde Mugabe selbst vom Militär entmachtet und steht jetzt unter Hausarrest. Ihm werden Misswirtschaft und Korruption vorgeworfen. Es war ein Anschlag, der vermutlich lange geplant und vorbereitet wurde. In Ägypten hat es einen Angriff auf eine Moschee gegeben. Dabei sind im Norden der Sinai-Halbinsel mindestens 235 Menschen getötet worden. Nach offiziellen Angaben gab es in der Moschee zuerst Bombenexplosionen, dann eröffneten Extremisten in Geländewagen das Feuer auf die Gläubigen. Wer für die Tat verantwortlich ist, können die Behörden noch nicht sagen. Der ägyptische Staat hat eine 3-tägige Trauerzeit angeordnet. Seit Jahren beschäftigt der Fall um den früheren Paralympicsieger Oscar Pistorius die Justiz in Südafrika. 2013 hatte Pistorius seine Freundin durch eine geschlossene Badezimmertür erschossen. Dafür war er letzten Sommer zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Das relativ milde Urteil hatte für viel Kritik gesorgt. Viele sahen darin die Bestätigung, dass wohlhabende Weiße vor Gericht immer noch besser behandelt werden als Schwarze. Das oberste Berufungsgericht von Südafrika hat die Strafe für Pistorius jetzt im Nachhinein korrigiert und auf 13 Jahre und 5 Monate verdoppelt. Der vorsitzende Richter sagte, eigentlich hätte Pistorius die Mindeststrafe von 15 Jahren für Totschlag bekommen sollen.
This court determined that the respondent, Mr. Pistorius, should have been sentenced to 15 years imprisonment, but took into account the sentence he served prior to being sentenced on the 6th of July 2016. And he was given credit for that.
Die neue Strafe berücksichtige die Zeit, die Pistorius bereits im Gefängnis und unter Hausarrest war. Pistorius hatte immer wieder beteuert, seine Freundin für einen Einbrecher gehalten zu haben. Als letzte Möglichkeit kann er jetzt nur noch das Verfassungsgericht anrufen.
Was noch wichtig wird?
Wir haben keine Staatskrise, aber Deutschland ist in einer komplizierten Lage.
Und daran ist Martin Schulz nicht ganz unschuldig. Schließlich hat er mit seinem schnellen Nein zu einer neuen großen Koalition nach der Wahl die Regierungsbildung nicht gerade einfacher gemacht. Inzwischen sind wir gescheiterte Sondierungsversuche und ein Einigungsappell des Bundespräsidenten weiter. Inzwischen gibt es auch eine konkrete Einladung des Bundespräsidenten. Die Chefs von CDU, CSU und SPD sollen sich bei ihm Anfang nächster Woche an einen Tisch setzen. Schulz wird kommen, hat er am Mittag gesagt. Er machte aber klar, alles kann, nichts muss.
Es gibt keinen Automatismus in irgendeine Richtung. Nur eines ist jetzt schon völlig klar. Sollten die Gespräche dazu führen, dass wir uns in welcher Form und welcher Konstellation auch immer an einer Regierungsbildung beteiligen, werden die Mitglieder unserer Partei darüber abstimmen.
Fragen hat Schulz heute Mittag nicht zugelassen, zum Beispiel die, wie er der skeptischen Basis seine Kehrtwende und eine mögliche große Koalition verkaufen will. Vielleicht werden wir heute Abend etwas schlauer, wenn sich der SPD-Chef dem Nachwuchs stellt auf dem Bundeskongress der Jusos in Saarbrücken. Die halten gar nichts von einer Neuauflage der GroKo, sondern favorisieren die Variante Schwarz-Rot-Grün. Bei den Grünen geht es am Wochenende um Grundsätzliches. Morgen ist Bundesparteitag. Ursprünglich war geplant, dass die 850 Delegierten entscheiden, ob die Ökopartei Koalitionsverhandlungen mit Union und FDP aufnimmt. Weil sich das aber ja erstmal erledigt hat, diskutieren die Grünen jetzt darüber, ob die Partei während der Gespräche mit Union und FDP auf dem richtigen Kurs war und wie es jetzt weitergehen soll. Die Meinungen dazu gehen auseinander. Die einen hoffen, über eine Minderheitsregierung mit der Union doch noch auf die Regierungsbank zu rutschen. Die anderen haben die Hoffnung auf Jamaika noch nicht aufgegeben. Für Neuwahlen sieht sich die Partei ebenfalls gut aufgestellt. Nur eines wollen die Grünen eher nicht. Unter Schwarz-Rot nochmal 4 Jahre in die Opposition.
Und sonst in der Welt?
Ist Gott ein Mann oder eine Frau? Weil das niemand wirklich weiß, hat die Kirche von Schweden jetzt entschieden, in Bezug auf Gott neutrale Formulierungen zu verwenden. Ausdrücke wie Allmächtiger und Herr sollen nicht mehr auftauchen. Die evangelisch-lutheranische Kirche ist gerade dabei, ein mehr als 30 Jahre altes Handbuch zu aktualisieren. Darin geht es darum, wie Gottesdienste abgehalten werden. Die Änderungen, auch die in Bezug auf Gott, treten an Pfingsten in Kraft.
Die Kirche von Schweden hat rund 6 Millionen Mitglieder bei insgesamt 10 Millionen Einwohnern im Land. Geführt wird sie von einer Frau, Erzbischöfin Antje Jagelén. Sie sagt, das Thema sei auch schon bei einer Konferenz 1986 diskutiert worden. Aus theologischer Sicht sei klar, dass Gott jenseits jeder Geschlechterbestimmungen existiere. Schließlich sei diese Instanz nicht menschlich. Natürlich gibt es auch Kritiker der Entscheidung. Ein Theologieprofessor der Lund-Universität sagt, damit werde die Dreifaltigkeitslehre vom Vater, Sohn und Heiligen Geist untergraben. Ob das gute Werbung für die US-Rüstungsindustrie ist? US-Präsident Donald Trump ist es wichtig, dass die Waffen, die die USA ins Ausland exportieren, qualitativ ein bisschen minderwertiger sind als das, was im Land bleibt. Bei einem Auftritt in Florida sagte er, dass er in Gesprächen mit der Industrie immer klar mache, dass die Waffensysteme für die USA ein kleines bisschen besser sein sollten. Top-Qualität gönnt er offenbar nicht mal Verbündeten. Bei denen könne man sich schließlich auch nie sicher sein, sie könnten sich ja mal abwenden. An der japanischen Küste sind 8 Fischer aus Nordkorea gestrandet. Den Behörden zufolge gaben sie an, während des Fischens auf hoher See abgetrieben zu sein. Jedes Jahr treiben Dutzende Fischerboote nach Japan. Oft werden sie erst spät entdeckt, wenn die Menschen an Bord tot sind und die Kutter verwittert. Nordkoreanische Fischer gehen immer wieder hohe Risiken ein und fahren mit veralteten und schlecht ausgerüsteten Kuttern aufs Meer hinaus, damit sie die staatlichen Fangquoten erfüllen können. Viele der Überlebenden kehren wieder nach Nordkorea zurück, andere laufen über und werden nach Südkorea geschickt.
Wissensnachrichten.
Ich habe diese Werbung von Die Bier, die ich hat so gepickelt in meine Bauchnabel, noch ziemlich präsent vor Augen. Da regelt sich eine Frau in schwarzer Unterwäsche auf dem Bett. 10 Jahre ist das her, dass die im Fernsehen zu sehen war. Damals war das noch völlig normal, dass mit halbnackten Frauen Werbung gemacht wurde. Heute ist es etwas besser. Das sagen Wissenschaftler der Hochschule der Medien Stuttgart, Sabrina Loy aus den Wissensnachrichten. Die halbnackten Frauen, die sich zum Beispiel lasziv auf Autos regeln, die sind weniger geworden, oder?
Ja, die halbnackten Frauen auf den Autos sind in den letzten 10 Jahren tatsächlich weniger geworden. Aus diesem Zeitraum haben sich die Medienwissenschaftler Werbefilme angeguckt. 560 insgesamt aus den 7 Branchen, die am meisten Geld in die Werbung stecken. Also zum Beispiel Autos, Essen, Kosmetik und Finanzen. Mitte der 90er war es noch so, dass jede zweite Frau, die in Werbefilmen vorkam, sexualisiert dargestellt wurde. Heute ist es in Anführungsstrichen nur noch jede dritte Frau.
Okay, und worauf haben die Forscher da bei ihrer Untersuchung genau geguckt? Nur darauf, wie viel die Frauen noch anhatten?
Nee, das waren verschiedene Merkmale. Einmal eben die Kleidung, aber auch, ob sie sexuelles Verhalten gezeigt haben, also bestimmte Posen eingenommen haben, in die Kamera geküsst haben oder intensiven Augenkontakt mit der Kamera hatten. Und das kommt heute auch noch häufig vor, aber eben nicht mehr in der Autowerbung, sondern vor allem in der Kosmetikwerbung. 68% der Frauen, die da auftauchen, werden sexualisiert dargestellt, also freizügig gekleidet oder bei provozierenden und verführerischen Gesten. Und das eben genau in der Branche, die sich eigentlich an junge, selbstbewusste Frauen richtet.
Also selbstbewusste Frauen, immer noch Fehlanzeige in der Werbung, kann man das daraus schließen?
Ganz so schlimm ist es nicht. Insgesamt werden die Frauen heute selbstbewusster dargestellt als früher, sagen die Stuttgarter Wissenschaftler. Sie haben zum Beispiel auch untersucht, ob die Frau in der Werbung sich sozial unterordnet. Dazu zählen die Medienwissenschaftler zum Beispiel Werbefilme, in denen Frauen sich quasi verneigen, den Kopf schräg halten, den Blick senken, sich schüchtern von der Kamera abwenden oder belehrt werden. Das ist heute bei, wieder in Anführungsstrichen, nur noch 26% der Frauen in Werbefilmen der Fall. 1996 war das noch bei 42% der Frauen fast schon die Regel.
Also auch wenn es ein bisschen besser geworden ist, setzt die Werbung, ja, kann man sagen, immer noch stark auf sexualisierte Frauen. Und zwar, ich vermute mal, sich die Produkte da einfach besser verkaufen lassen.
Nee, das ist das Skurrile, das ist gar nicht der Fall. Also die Werbung erregt zwar mehr Aufmerksamkeit und bleibt auch eher in Erinnerung, aber das heißt nicht, dass auch die Marke oder das Produkt besser wegkommt. Das haben Forscher aus Illinois erst vor kurzem nochmal gezeigt.
Okay, nächstes Thema. Wenn wir Menschen alte Haut loswerden wollen, dann greifen wir zu Peelings, Bimssteinen oder Sisalhandschuhen. Und jetzt sagen kanadische Forscher, Achtung, Grönlandwale. Die machen das genauso.
Ja, ganz ähnlich zumindest. Also sie greifen nicht zum Bimsstein, aber sie schrubben sich gezielt an Felsen, um alte Haut loszuwerden. Die Forscher haben das entdeckt, als sie rund 80 Grönlandwale im Cumberland Sound beobachtet haben, also vor der arktischen Ostküste Kanadas. Da haben sie Luftaufnahmen mit Kameradrohnen gemacht und sich gewundert, dass diese Grönlandwale immer wieder an großen Felsen vorbeischwammen und sich daran schubbern. Ihre Vermutung? Entweder hilft das den Grönlandwalen dabei, Parasiten loszuwerden oder Haut, die von der Sonne geschädigt ist. bist.
Und wir bleiben im Meer, gucken aber jetzt mal auf die Miesmuscheln. Das sind die, die gerne auch mal im Topf landen und dann auf unseren Tellern. Und die haben offensichtlich unter dem Klimawandel zu leiden.
Ja, der führt nämlich dazu, dass mehr CO2 aus der Atmosphäre ins Wasser gelangt. Dadurch wird das Meer saurer, also der pH-Wert sinkt. Und Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und der Universität in Kiel haben festgestellt, dass dieser veränderte pH-Wert es den Muscheln schwerer macht, ihre Schale zu bilden. Die muss eigentlich fest und schwer werden, damit die Muschel starke Strömungen aushalten kann. Manche Muschelpopulationen können die Versauerung des Meeres offenbar besser ab als andere, sagen die Kieler Forscher. Zum Beispiel die Muscheln in der Ostsee. Die können die Gewinner des Klimawandels sein.
Vielen Dank, Sabrina Loy.
Wetter.
Im Norden ist der Abend überwiegend trocken. Im Nordwesten kann die Wolkendecke auch mal aufreißen. Da gehen die Temperaturen in der Nacht bis auf 0 Grad runter. Im Südwesten dagegen gibt es weiter viel Regen. Da Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen bekommen wir im Nordwesten und Westen auch mal sonnige Abschnitte. Überall sonst viel Regen und nur noch maximal 4 bis 10 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.